Ach Christian, schön, dass du bei unserem Podcast-Format wieder mit am Start bist.
Hallo Henrik, mit dem größten Vergnügen natürlich.
Ja, jetzt neuer Rahmen oder neuer Sendeplatz. Ja, haben wir bisher immer uns montags verabredet und ein bisschen über verschiedene Themen gesprochen. Jetzt sind wir gewechselt zu Evosonic als neuen Broadcaster. Und donnerstags abends beste Sendezeit für einen Podcast. Ja, ich glaube, wir sollten mal so ein bisschen ganz kurz über uns sprechen, wer wir sind, wo wir herkommen, was wir so machen, wie wir zusammengekommen sind und warum wir diesen Podcast machen. Steig doch einfach mal ein. Erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und wie so dein Werdegang war, um am Ende Podcaster zu werden.
Nein, noch bin ich ja kein hauptberuflicher Podcaster. Aber gut, was nicht ist, kann noch werden. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir den Zuhörern mal ein bisschen ein Gefühl geben, wo wir eigentlich herkommen. Also ich bin Christian Kamlott, ich bin Professor für Corporate Finance und Entrepreneurship. Heutzutage heißt es ja alles modern. Eigentlich ist das Unternehmensfinanzierung und Unternehmertum.
Und das passt auch der englische Titel klingt ein bisschen sexier, muss man sagen.
Ja, also, deswegen ist es wahrscheinlich
ist so ein bisschen. Oh.
Deswegen ist es bestimmt auch ein englischer Titel geworden. Also ich habe da gar keine Schmerzen mit. Ja, ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert an der Universität Mannheim. Das ist schon ein paar Tage her jetzt. Und danach bin ich in meinen ersten Job eingestiegen bei einer US-amerikanischen Beratungsfirma namens Arthur Anderson, die es heute gar nicht mehr gibt. Die ist durch einen der größten Bilanzskandale jemals implodiert, auch in Deutschland, obwohl der Skandal in den USA war. Und danach bin ich noch ganz kurz bei der Nachfolgefirma Ernst & Young gewesen. Dazwischen, also nach meinen ersten zwei Berufsjahren, habe ich promoviert an der Universität Witten-Herdecke, damals im Bereich Mergers and Acquisitions. Das ist eigentlich auch der Bereich, der mich mein ganzes Berufsleben lang begleitet hat. Also ich habe sowohl bei Anderson und Ernst & Young im Bereich Transaktionen gearbeitet. Das heißt, ich habe Unternehmen bewertet, analysiert. Es hat immer schon sehr viel mit Zahlen zu tun gehabt. Das war in meinem Studium schon so. Und nach Ernst & Young bin ich dann zu einer kleinen, feinen Investmentbank in Frankfurt gegangen und habe dort im Prinzip im gleichen Feld gearbeitet, nämlich auch dort Unternehmen beraten, die sich in Verkaufsprozessen befanden oder die andere Unternehmen vielleicht übernehmen wollten. Und da gab es die gleichen Themen, Unternehmensbewertung, Unternehmen im Hinblick auf ihre Finanzen gut zu verstehen, zu analysieren und das alles einzubetten natürlich in strategische Aspekte. Ein ganz super spannender, toller Job.
Okay, der spannend, aber, wobei könnte man fast sagen, also ist ja auch so ein bisschen ein Heuschreckenjob, oder? Wenn man es mal so böse formuliert, oder? Also ja, diese klassische Heuschreckenwelt, Kaufen, Verkaufen von Firmen.
Ja. Oder? Was ja, also Achtung, das ist ja nichts Böses, ja. Das ist nur durch Politiker geprägt worden, dieser Begriff, die womöglich nicht immer genau wissen, von was sie reden. Insofern mag ich den Begriff gar nicht so gern. Das, was heutzutage so als Heuschrecken bezeichnet wird, das sind ja Finanzinvestoren, die spielen eine ganz große Rolle heute, auch für mittelständische Unternehmen, insbesondere für mittelständische Unternehmen mit Nachfolgeproblemen. Davon haben wir in Deutschland genug. Das ist nichts, was man verteufeln soll. Das ist was, was man befördern sollte, meiner Meinung nach. Vielleicht können wir uns ja bei Gelegenheit bei irgendeiner Podcast-Serie auch gern mal darüber unterhalten.
Ja, ich glaube, das sind
unter meinen Studis, dass es da so ein bisschen Verständnisprobleme gibt und vielleicht auch so ein bisschen Ideologie eine Rolle spielt und man dann von Sachlichkeit und rationalen Argumenten abweicht.
Ja, das.
Ja, aber ich habe in dieser super spannenden Branche lange gearbeitet und habe heute noch damit zu tun. Also ich bin seit über 10 Jahren jetzt Professor am Umweltcampus. Den Schritt habe ich damals aus verschiedenen Gründen gemacht. Einfach, weil man ab und zu ja mal beruflich sich neu herausfordern will, einerseits, aber auch, weil ich einen Job haben wollte, der mir mehr Freiheitsgrade, wir hatten damals gerade eine Familie gegründet, einräumt. Das war gut und so bin ich Professor geworden. Ich hatte schon immer den Fuß in der Tür zur Wissenschaft. Ich habe parallel zu meinem Berufsleben immer ein bisschen veröffentlicht und Vorlesungen gehalten. Insofern war das jetzt nicht völlig fern, sondern eher ein bisschen naheliegend. Mit einem Auge habe ich da immer drauf geguckt. Aber jetzt auch als Prof mache ich eigentlich, seitdem ich Prof geworden bin, immer noch nebenbei Beratungsprojekte, immer noch im gleichen Bereich. Ich unterstütze Unternehmen, wenn sie einen Nachfolger suchen, wenn sie neue Finanzierungsinstrumente in Anspruch nehmen wollen, bei Restrukturierung, ganz verschiedene Themen. Das macht mir Spaß und ich glaube, das ist auch gut für meinen Job als Prof für die Studis, weil für mich Praxisrelevanz eine ganz große Rolle spielt. Und ich glaube, das kann ich jetzt mal ganz selbstbewusst so sagen, dass ich kein Prof bin, der immer die Geschichten von vor 10 Jahren erzählt, sondern durch meine Beratungstätigkeit bin ich immer noch mitten im Leben der Themen, die ich auch in den Vorlesungen bearbeite. Das ist, glaube ich, gute Mischung.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja ganz wichtig, dass man da als Prof immer noch den Zugang zur realen Welt hat und wir uns da nicht völlig in die Elfenbeintürme zurückziehen. Absolut. Ich meine, so sind wir ja auch so ein bisschen zusammengekommen, ne, über solche Fragestellungen aus der Wirtschaft, ne, sondern immer die Schnittstelle zwischen den wirtschaftlichen Themen und dann den Energiethemen. Ne, ja. Wie kann ich jetzt klimaneutral, kosteneffizient Energie erzeugen oder meine Energieversorgung im Unternehmen darstellen? Und das ist ja dann immer das technische Thema. Wie sieht die technische Lösung aus und wie kann ich sie wirtschaftlich so darstellen, dass das für das Unternehmen auch attraktiv ist? Nun haben wir doch schon ein paar Projekte mit den Studierenden zusammen gemacht.
Und absolut, letztlich ist so ja auch der Podcast entstanden, ja? Dass wir gedacht haben, Mensch, das ist ein Thema, was total spannend ist. So sind wir ja auch auf den Titel gekommen, muss man ja vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, ja. Klima und Kohle. Was mit Klima gemeint ist, ist klar, Kohle ist da vielleicht ein bisschen missverständlich. Da geht es nicht um die Braunkohle. Rein theoretisch könnte es auch mal um Braunkohle gehen, klar.
Können wir auch mal auch drüber sprechen. Ja,
aber eigentlich ging es um die Kohle, die man braucht, also das Geld, um Projekte, die Transformation der Wirtschaft nachher ermöglichen, zu finanzieren. Weil, wie du ja eben schon gesagt hast, was nützen tolle, innovative, neue Ideen von Ingenieuren, die zum Beispiel, wie bei dir, sich mit Solartechnik beschäftigen, wenn sie am Ende nicht einer Bank erklärt werden können oder einem Investor oder nicht genug Cashflow produzieren, dann wird das immer alles ein schönes Stück Papier bleiben, was aber nie zum Leben erweckt wird.
Naja, genau. Eben, also das bringen wir den Studierenden auch bei, dass die technische Seite, also du hast immer die technische Lösung für ein Problem, aber das lässt sich dann betriebswirtschaftlich nicht darstellen. Ich kenne das aus meinen Projekten mit den Unternehmen auch immer. Die haben immer ganz tolle Ideen, was man noch so machen könnte, um ganz innovative Dinge zu machen. Also Wasserstoff ist immer so ein Thema. Mhm. Und wenn man dann sagt, ja, das ist alles, klingt alles super, aber wenn man dann den Strich drunter macht für das Eurozeichen, stellt man fest, funktioniert alles aus wirtschaftlicher Sicht nicht. Das sind alles Fantasieprojekte. Und meistens ist das Brot- und Buttergeschäft, das ist nicht sexy, aber funktioniert sehr gut. Und wenn man das umgesetzt hat, dann kann man immer weiterdenken. Aber erstmal bei den Basics bleiben, dass manche Unternehmen sind so ein bisschen enttäuscht, wenn man denen das erklärt und sagt, also so eine Solaranlage ist erstmal ein gutes Fundament und dann gucken wir mal, was danach noch so geht. Das ist so. Mhm. Du hast vorhin auch ganz, ganz, ganz schön gesagt, also jetzt dieses böse Wort der Heuschrecke erwähnt und dass Politiker das negativ belegt haben, obwohl es ja eigentlich im Sinne einer, ich sag mal, liberalen Marktwirtschaft gut ist, wenn der Markt sich selbst steuern kann. Ich sehe es ja in der Energiewende oder den Energiewende-Themen ja genauso. Auch da wird sehr viel lobbyistisch agiert. Also ob das jetzt die Diskussionen zur Kernenergie sind oder jetzt aktuell haben wir ja E-Fuels und wenn man da mal so ein bisschen sachlich, pragmatisch dran geht, stellt man fest, blenden wir das Politik sprech mal aus, dann sieht die Sache etwas entspannter aus und nicht so emotional aufgeladen. Also ich kenne diese Diskussion auch in diesem politischen Umfeld, das ist immer sehr spannend. Ja.
Das betrachte ich als einen meiner, vielleicht unserer Jobs auch an Hochschulen. Bei unserem Umweltcampus studieren ja oft Studenten, die ganz bewusst hierher kommen, weil sie sich für Nachhaltigkeit interessieren, weil sie sagen, ich will nicht einfach nur zum Beispiel Mainstream BWL studieren, sondern ich will das mit so einem Drall Richtung Nachhaltigkeit und Transformation unserer Wirtschaft und so weiter. Und oft haben die natürlich auch sehr klare Vorstellungen, schon sehr früh im Hinblick, was ist gut und was ist schlecht. Und manchmal, das erlebe ich öfters mal mit einem Schmunzeln dann auch, zu den Dingen, die dann schlecht sind in dieser Voreinstellung, ist oftmals alles, was mit Gewinnerzielung und Kapitalmarkt zu tun hat. Die Fächer, die ich maßgeblich verantworte bei uns. Und da macht es mir eigentlich total Spaß, mit den Studis ins Gespräch zu kommen und Diskussionen zu führen und der Sache mal auf den Grund zu gehen, weil oft hört man, das sind die, also die am Kapitalmarkt, die Finanzinvestoren in Klammern Heuschrecken. Aber wer ist eigentlich die? Ja, das sind ja auch nur Verwalter von Geld. Und dann muss man fragen, ja, wessen Geld ist es eigentlich? Und wenn ich dann mit den Studis mal mich auf die Reise begebe und zu der Wurzel dieses Gelds schaue, dann stellen wir alle fest, das ist genau das Geld, was sich in unseren Geldbörsen beziehungsweise jetzt eben dort nicht mehr befindet. Und das bringt ganz oft sehr erfrischende Erkenntnisse für alle Beteiligten zutage. Und das ist genau oft meine Herangehensweise. Du hast eben das Wort Marktliberalismus verwendet. Ich glaube, das ist, wozu ich oft stehe. Ich glaube, wenn man den Markt lässt, findet da ganz, ganz oft, nicht immer natürlich, aber ganz, ganz oft gute Lösungen. Und zu viel Eingriff, weiß ich gar nicht, ob uns das weiterbringt, weil letztlich wird ein Eingriff ja auch von irgendwelchen Personengruppen vorgenommen, von denen ich nicht immer weiß, ob die völlig frei von Irrationalitäten sind.
Ja, das, ich sehe das ja dann immer aus der Brille der erneuerbaren Energien. Und auch da gibt es viele Stellschrauben, um das Thema voranzubringen. Ich denke mal, so ist die übergeordnete Klammer ist dann ja der Kampf gegen den Klimawandel, den wir gewinnen müssen oder den wir auf jeden Fall annehmen müssen, weil die Folgen, das ist halt nur Physik, wenn man ein bisschen polemisch das mal so darstellen will. Das kann man alles sehr gut ausrechnen. Wir wissen ziemlich genau, was passieren wird. Und wenn man das mal ganz nüchtern betrachtet, muss das unser übergeordnetes Ziel sein als Gemeinschaft, Gesellschaft, und zwar nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern weltweit. Aber auch da ist halt viel Lobbyismus mit dabei, was einfach zum politischen Geschäft gehört. Das ist ja auch nicht schlecht. Jeder hat seine Interessen und will die durchsetzen. Das gehört sich nun mal so. Aber da die richtigen Stellschrauben zu setzen, um dieses Ziel zu erreichen, das klappt mal gut. Mal passieren Dinge, die nicht ganz so gut funktioniert haben, dann müsste man sie oder sollte man schnell reagieren als politische Entscheider. Was mir so ein bisschen fehlt, ist dann so ein bisschen auch der Mut, um mal Dinge voranzubringen. Es ist so, ich sag mal, so ein bisschen das deutsche Gemüt, immer so der Bedenkenträger zu sein. Das deutsche Wasserglas ist immer halb leer, glaube ich. Es ist nie halb voll. Ja. Und ich glaube, da fehlt uns so ein bisschen mal der Mut, eine Entscheidung zu treffen, die kann ja falsch sein, aber dann muss man damit leben. Aber wenn man sie halt gar nicht trifft, ist es auch schade. Und da kann auch jeder seinen Beitrag leisten. Auch da, wie du sagtest vorhin ja, die, man sollte mal bei sich selbst anfangen und überlegen, was kann ich denn leisten? Klar, der eigene einzelne Beitrag auch auf den Klimawandel ist minimal. Klar, ob ich jetzt nächste Woche nach Mallorca fliege oder nach Dubai und wieder zurück, damit rette ich das Klima nicht. Auch ob ich jetzt aufhöre, Fleisch zu essen und mich komplett vegan ernähre, was fürs Klima grundsätzlich gut ist, aber damit rette ich das Klima nicht mit meinem einzelnen Beitrag. Aber wenn daraus dann so eine Bewegung entsteht, muss ja gar nicht strukturiert sein, dann schaffen wir das. Und meine Idee ist jetzt auch hier, dass wir da immer wieder diese Themen mal diskutieren, die es so gibt. Mal so ein paar Punkte beleuchten, mal kritisch hinterfragen, was stimmt oder was ist einfach auch eine unbewiesene Behauptung, ne?
Ja, absolut. Also stimme ich dir 100% stimme ich mit dir überein. Und ich glaube, um das noch zu ergänzen, aber ich glaube, du meinst damit das Gleiche. Für mich, ich bin 100% davon überzeugt, dass der Schlüssel zu fast allen Problemen, mit denen wir da zu tun haben, Bildung am Ende ist. Dass die Leute diese Zusammenhänge verstehen. Und das ist auch mein allergrößtes Motiv für die Tätigkeit als Professor am Campus, weil ich sage, jeder muss seinen Beitrag leisten, wie du eben schon gesagt hast. Und der eine, der sagt, ich esse nur noch vegan und wird überhaupt nie mit dem Flugzeug fliegen. Andere machen andere Dinge. Und das, was ich beitragen kann und auch will und gern tue, das ist, dass ich an so einer Hochschule wie unserer versuche, mein Wissen zu teilen und mich an dem Bildungsauftrag sehr aktiv zu beteiligen. Da habe ich ein gutes Beispiel. Ich habe am Ende des vergangenen Semesters hat sich ein Student ein bisschen mit einem Lächeln, also aber ein bisschen ernst, was glaube ich auch gemeint, beschwert, dass in der Veranstaltung es ihm viel zu viel um Gewinnerzielung ging.
Okay.
Das dürfte jetzt natürlich jetzt in einer betriebswirtschaftlichen Grundlagenveranstaltung, die nicht zwangsläufig nur was mit nachhaltiger Unternehmensführung zu tun hat, darf das ja eigentlich nicht total überraschend sein. Weil ich denke, dass die allermeisten Unternehmen nach wie vor als eines der wesentlichen Ziele eine Gewinnerzielungsabsicht verfolgen.
Selbst wo du jetzt gerade sagst, nachhaltige Unternehmensführung, also auch ein nachhaltiges Unternehmen muss gewinnen. Also denn sonst, wenn ich keinen Gewinn mache, mache ich Verlust und dann
letztlich ist der Gewinn auch die Grundlage von Steuern und die Steuern wiederum, die sind das Mittel, mit dem wir ganz schön viel hier von unserem Wohlstand finanzieren und überhaupt unser Leben und alles, was drumherum ist. Aber das fand ich ganz interessant, wie der Student das gesagt hat. Und ich habe gesagt, ja, ich nehme das jetzt mal so zur Kenntnis, aber bitte haben Sie doch einen Gedanken mal vor Augen und den will ich Ihnen mit in die Semesterferien auf den Weg geben. Wenn Sie das System ändern wollen, steht ja jedem offen, ja. Wenn er da seine Ideen hat und soll er dafür kämpfen, ist ja cool, wenn es Leute gibt, die für ihre Ideen einstehen und kämpfen, dann muss er doch alle Seiten verstehen. Und man kann doch nicht ernsthaft denken, dass die Welt nur von Non-Profit-Organisationen lebt. Ich muss doch auch als Non-Profit-Organisation den, der mir womöglich irgendeine Spende gibt, der meine Organisation unterstützt, dessen Kalkül, was vielleicht EBIT heißt, das muss ich doch auch kapieren, um mit ihm auf Augenhöhe interagieren zu können, um ihn überzeugen zu können, um ihm vielleicht auch vorrechnen zu können. Hör mal zu, langfristig, wenn wir hier zusammen ein Projekt machen, dann wirkt sich das auch positiv auf deine Unternehmensziele aus. Und das ist, was ich glaube, was unser Job so ein bisschen ist, diese Vielseitigkeit zu moderieren und helfen, die Gedanken zu strukturieren, verschiedene Positionen zu verstehen und vielleicht auch zu akzeptieren und dann am Ende eines Studiums in der Lage zu sein, sich sein ganz eigenes Bild zu machen, auf dessen Basis man seine eigene politische Einstellung formt, seine eigene Karriere definiert und sagt, okay, und ich glaube, mein Platz in der Gesellschaft ist genau hier, weil hier kann ich mit einem großen Hebel irgendwas verändern. Oder, auch das ist genehmigt, ich will zu einer Investmentbank und ganz schnell ganz reich werden. Habe ich auch nichts
das
dagegen.
Ist, das genau, das ist
alles erlaubt. Ja. Und das finde ich eigentlich also so spannend.
Ja, eben, wie gesagt, auch da wieder die Brille der Energietechnik, also auch da erkläre ich den Studierenden halt immer, dass wir müssen halt erstmal verstehen, wie funktioniert ein Kohlekraftwerk, warum setzen wir immer noch auf Kernenergie, was ist mit dem Wasserstoff, ist das nun mal die Zukunft oder ist das eine Spielerei, was ist mit diesen E-Fuels, ne, auch aktuelle Themen, aber um das einschätzen zu können, ist das ein Weg, den wir gehen sollten, wo wir vielleicht dann auch Fördermittel reingeben sollten, finanzielle Unterstützung für die Unternehmen. Aber dazu muss ich erstmal verstehen, wie funktioniert ein Verbrennungsmotor? Das heißt, ich muss dann halt auch mal ein bisschen Physik und Thermodynamik machen, damit ich das verstehe, dass also das Kohlekraftwerk bei 45% Wirkungsgrad am Ende ist, dass da technisch nicht mehr viel mehr geht. Wir werden keine Kohlekraftwerke oder Kernkraftwerke haben mit 80% Wirkungsgrad. Das verbietet die Physik. Und das kann ich jetzt als theoretischer Physiker ja immer so schön sagen, von oben herab. Ihr wisst es eher alle nicht so gut wie wir Physiker. Es gibt ja so die Sitcom Big Bang Theory. Ich denke, die ist ein ganz guter Spiegel, wie Physikerinnen und vor allen Dingen Physiker denken. Denn ich glaube, der ist ja auch ein männerdominierter Bereich immer noch. Mhm. Aber man muss trotzdem so ein bisschen die Grundlagen verstehen. Hast du ja oft in den Schulen, oh, warum muss ich denn hier Mathe und Physik machen? Das ist doch auch nur erfunden worden, um Schülerinnen und Schüler zu ärgern. Na, und da geht's an den Hochschulen weiter damit, mit Mathe und Physik. Ja, zum Teil muss man da auch mal sich durchbeißen lernen, da bieten sich die Fächer an. Aber wichtig ist, und das mache ich dann halt auch in der Vorlesung zur Thermodynamik, den Studierenden erklären, warum müssen wir uns jetzt mit diesem ganzen sehr trockenen Themenbereich beschäftigen, weil ich dann am Ende ausrechnen kann, das Kernkraftwerk hat 45% Wirkungsgrad und dann ist Ende der Fahnenstange, da geht nicht mehr. Und das, wenn ich das verstehe, dann kann ich ja erst sachlich mit anderen argumentieren, warum der eine Weg gut ist und der andere Weg schlecht. Und das ist echt, also vor allen Dingen ne, den Studierenden das zu erklären, aber dann der nächste Schritt, dass auch der Bevölkerung zu erklären, die halt keinen technischen oder betriebswirtschaftlichen Hintergrund haben, dass wir mal rauskommen aus unserem Hochschulumfeld und versuchen, in nicht Hochschulworten oder Wissenschaftsworten, sondern in einer allgemein verständlichen Sprache zu erklären, wie funktionieren Dinge und warum funktionieren manche Dinge nicht, damit die Leute dann sagen, ach, so ist das, okay, dann macht das ja vielleicht Sinn, dass wir auf, was weiß ich, Elektromobilität setzen statt auf E-Fuels. Oder was sich auch immer da entwickeln wird.
Ja, und das, ja, das ist ein gutes Beispiel, was du gerade nennst, um nochmal auf das zurückzukommen, was wir eingangs sagten, wie wir überhaupt sozusagen so als Duo uns gefunden haben. Das, was du beschreibst, ist ja genau das, ich erinnere das Projekt, was wir mal gemacht haben, ganz am Anfang mit einer Molkerei, die investiert hat und gesagt, ich will nachhaltige Technik haben. Und die Studierenden, Wirtschaftsingenieure waren das, die sich mit der Technik, mit den Technikmöglichkeiten, mit technischen Innovationen, die zu der Zeit auf dem Tisch lagen, beschäftigt haben und das dann umgesetzt haben und eingebettet in ein betriebswirtschaftliches Modell und das dann dem Management präsentiert haben und dem Aufsichtsrat von der Molkerei, die ja gar nicht alle gleichermaßen technisches und betriebswirtschaftliches Verständnis haben. Man muss dann in der Lage sein, einen kleinen gemeinsamen Nenner zu finden, so dass die Message bei allen Beteiligten ankommt und dass alle das verstehen, weil in der Regel ist es ja so, die Leute akzeptieren und unterschreiben nur, was sie verstanden haben. Also so sollte es eigentlich sein. Und das ist eine große Kunst.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, also ich habe das selber auch gemerkt, als ich dann nach dem Studium ins Berufsleben eingestiegen bin, also nach der Promotion in Physik dann als Vorstandsassistent bei einem Photovoltaikunternehmen gearbeitet habe, direkt unter dem Vorstandsvorsitzenden. Also für mich ein neues Feld, für ihn auch ein neues Feld, weil er hat das Unternehmen gekauft, er hat es übernommen und wollte sich in dem Bereich jetzt unternehmerisch tummeln und beteiligen. Und auch dort Dinge aufzubereiten, zu erklären, damit er eine Entscheidung treffen kann, wir gehen links rum oder rechts rum. Das ist ja, es gibt immer dieses KLV, Kinderlein Vorstände, wenn man da Dinge präsentieren muss. Wem erzähle ich das? Du hast das wahrscheinlich auch jeden Tag x-mal gemacht, um dann Vorständen Dinge zu erklären. Und wenn die das nicht auf einer DIN A4-Seite dargestellt bekommen, sagen die, das ist nichts, kann ich nichts zu sagen, nochmal neu. Und dann geht es wieder von vorne los.
Richtig. Ich habe in meiner Zeit bei der Bank für einen sehr, sehr prominenten globalen Stahlkonzern gearbeitet, der im Wesentlichen von einer Familie kontrolliert wird. Und die Familie hat als Regel herausgegeben zu allen Beratern, Entscheidungsvorlagen haben nie mehr als 12 Seiten. Da ging es um Milliardenbeträge.
Ja.
Und natürlich gab es dann noch riesige Backups. Aber das, über was die reden wollten und was auf den Tisch kam, das war gar nicht erlaubt, dicke Bücher dahin zu legen. Die haben gesagt, ein guter Berater ist in der Lage, das irgendwie in a nutshell zu transportieren, ja, und ein Destillat zu präsentieren. Das ist so was ganz Wichtiges, wo du so 500 Mal drüber nachdenkst, ist es dieses Wort, dieser Satz, ist es das jetzt wert oder nicht? Und trägt es eine wichtige Message oder nicht? Und hilft es, eine gute Entscheidung zu treffen oder nicht? Wenn man das kann, ja, ist man richtig gut. Das übe ich ständig mit Studenten. Die tun sich am Anfang ganz schön schwer damit und fühlen sich
von
drangsaliert und gequält.
Ja, genau. Ich mache das auch mit denen und so sagt er, also wenn ihr es schafft, dann, wenn es dann in Richtung auch einer Abschlussarbeit geht oder auch Bachelor oder Master, wenn ihr es schafft, eure komplette Arbeit in eine Abbildung zu pressen und man eigentlich sagen könnte, ihr müsst die Arbeit verteidigen im Kolloquium, ihr zeigt nur das Bild und sprecht 30 Minuten über diese Abbildung, genau, und da steckt alles drin, dann seid ihr die Könige oder Königin. Und klar, dahinter stecken dann noch 1000 Folien mit Details, aber ich muss es auf den Punkt bringen können. Und ich glaube, das dann auch angemessen fürs Publikum. Ne? Also ich muss die Sprache von Banken, von Vorständen sprechen. Aber wie schaffe ich es dann auch, das Wissen, was wir haben? Wir haben jetzt natürlich nur Audio, wir haben jetzt nicht noch was Visuelles. Aber wie schaffe ich es dann, die Dinge so aufzubereiten, so darzustellen, dass die bei allen verstanden wird und die dann sagen können, alles klar, jetzt leuchtet es mir ein. Dann hat irgendwer vielleicht Blödsinn erzählt, aber jetzt ist es mir klar, warum wir das so und so machen und warum manche Sachen so und so nicht funktionieren. Das ist aber, das merken wir selber. Und ich denke, die Corona-Krise war dann ein ganz gutes Spiegelbild, wie viel gut gelaufen ist, aber wie viel auch falsch gemacht worden ist, weil auch da sich natürlich Leute positioniert haben, Dinge erzählt haben, die auch einfach gelogen waren für den persönlichen Profit. Und das zu differenzieren, dass die Leute in der Lage sind, selber zu entscheiden, erzählt der gerade Blödsinn oder hat der recht? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die wir dann als Wissenschaftler dann an der Hochschule auch haben, das zu vermitteln.
Apropos Wissenschaft.
Gut, ich glaube.
Ja?
Ich glaube, Christian, wir haben
die, ups, wir den sind Einstieg schon am
ganz
Ende
gut geschafft.
Ja, das ging
ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eben, wir wollen ja, Idee ist ja immer, so eine Halbstunden-Session zu machen. Und ich glaube, wir haben jetzt so den ersten Einstieg jetzt noch ganz gut geschafft in das Thema, in unsere Podcast-Reihe. Ich glaube, Themen werden uns so schnell nicht ausgehen. Da haben wir, glaube ich, genug Ideen für die nächsten,
das denke ich auch, ja,
Jahrzehnte. Und dann schauen wir mal. Also wir sind ja auch immer offen für Kommentare, für Fragen, wenn da von der Hörerschaft was kommt. Das nehmen wir ja gerne auf, haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht.
Ja, also unbedingt. Das
spannend ist ja da mal.
Ne? Also an alle da draußen, das ist eine herzliche Einladung. Wer denkt, da könnten sich doch die beiden mal unterhalten, bitte lasst uns das wissen. Sehr gern.
Genau. Das ist also über die Kommentarfunktion auch per Mail. Wir sind ja auf allen Kanälen unterwegs. Und ich glaube, das bereichert dann auch nochmal so eine Diskussion, wenn wir da mal Themen aus der Gesellschaft aufnehmen können, die mal diskutieren. Wir sind auch nicht Experten für alles. So, wir werden auch nicht auf alles, zu jedem Thema haben wir zwar eine Meinung, aber keine Fachexpertise. Mhm. Und dann besprechen wir das mal, was da so geht. Und wir werden am Ende Klima und Kohle retten. Und zwar nicht die Steinkohle. Die soll idealerweise da bleiben, wo sie ist. Das ist der Plan. Ja, prima. Darf ich sagen,
also Christian? Ich freue mich auf das Projekt, Henrik. Vielen Dank für die Einladung.
Ich mich auch. Und ich sag, immer
bis
gerne.
Bald. Bis zum nächsten Mal.
Und dann sehen wir uns. Genau, bis dann. Ciao.
Ciao.